Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die Buchmessen sind in diesem Jahr mehr oder weniger ausgefallen. Die Lesungen wurden abgesagt, aber produziert wurde natürlich weiter. Es wurden Bücher geschrieben, es wurden Comics gezeichnet und über die wollen wir reden, die Comics des Jahres 2020. Alexander Braun ist Kunsthistoriker, Künstler, Kurator und Herausgeber. Er betreibt den Comic Schauraum in Dortmund und hat bereits zweimal den renommierten Eisner Award, so etwas wie den Oscar unter den Comicpreisen, erhalten. Hallo und guten Abend, Herr Braun.
Hallo Frau Schwarz, ich grüße Sie.
Was sind denn Ihre Comic-Highlights des Jahres 2020?
Ja, Sie wissen ja, wir, die wir so im Business stehen, sag ich mal, gucken ja gerne immer eher auf exotische Sachen, die vom großen Publikum eher übersehen werden. Also meine persönlichen Highlights decken sich nicht mit den Top 10 verkauften Titeln des Jahres 2020. Für mich waren absolute Highlights die ersten Veröffentlichungen überhaupt auf Deutsch von Yoshiharu Tsuge. Der Mann ist mittlerweile 83 Jahre alt und gilt als so die intellektuellste Schlüsselfigur des japanischen Mangas. Und er hat es jahrzehntelang abgelehnt, dass seine Comics oder seine Mangas im Ausland übersetzt werden und veröffentlicht werden. Und der Berliner Reprodukt Verlag hat sich jahrelang darum bemüht. Und das ist jetzt gelungen. Das sind Mangas aus den 60er, 70er Jahren, die aber literarisch unglaublich toll, sehr seltsam manchmal, sehr mysteriös sind, aber von einer großen literarischen Qualität, dass der Zuge tatsächlich so in der Spitzenliga des internationalen Comics rangiert, während die Top-Titel des Jahres bei den Verkaufszahlen dann natürlich eher in Richtung Asterix gehen. Und wenn man dann so die Auflagenzahlen sieht, die erste Auflage eines neuen Asterix-Bandes ist bei fast 2 Millionen, während diese Graphic Novels, von denen wir dann sprechen und von denen wir begeistert sind, die Verleger oft froh sind, wenn sie 1.000 oder 2.000 Exemplare verkaufen können. Und dazwischen klafft halt einfach eine riesige Lücke. Und man kann nicht sagen, nur weil die Leute Asterix in Millionenauflage kaufen, wäre der Comic jetzt wirklich im Herzen der deutschen Kultur angekommen.
Das scheint nicht der Fall zu sein. Aber da Sie jetzt zweimal das Wort Graphic Novel in den Mund genommen haben, tue ich es auch. Da scheiden sich ja auch so ein bisschen die Geister, ob sich dieser Begriff jetzt überlebt hat, ob man nicht einfach vom Comic sprechen würde. Also Sie machen da schon noch eine Unterscheidung, ne?
Naja, diese Debatte ist ein bisschen so eine Scheindebatte. Natürlich, der Begriff Graphic Novel geht auf Will Eisner zurück, der das 1978 für seine Graphic Novel, so hat er sie selber auf dem Cover genannt, ein Vertrag mit Gott, der Contract with God. Seitdem ist der Begriff in der Welt und Eisner definiert das in seinem Vorwort recht eindeutig, dass er sagt, the Graphic Novel ist ein Comic, wo der Autor sich nicht den Wünschen oder Erscheinungsstrukturen unterwirft, sondern wirklich wie ein Schriftsteller oder wie ein Künstler ein Werk erschafft, wo er die Art der Erzählung, den Inhalt, aber auch die Form, auch den Umfang, wie bei einem Buch selbst definiert. Also Comics waren ja in Heftform dann immer auf wenige Seiten oder auf Fortsetzung angelegt, auf Helden, die sich wiederholen. Also diese seriellen Strukturen durchbricht er und sagt, das ist ein literarisches Produkt, eine Erzählung mit Text und Bildern. Und das darf man natürlich heute legitim benutzen, dass es dann Verlage gibt, die das auch aus Marketing-Gesichtspunkten benutzen. Gut, das ist so.
Was ja nicht viel hilft, wie Sie gerade gesagt haben, wenn man dann nur 1.000 oder 1.500 Exemplare auflegt. Ja. Ne?
Trotzdem sind es alles Comics. Also ja, das ist wie im Film. Es sind immer alles Filme. Aber der Anspruch des Autors, autonom sein zu dürfen, das ist quasi so der Kern der Idee von Graphic Novel.
Hat die Corona-Krise den Markt der Comics und Graphic Novels denn sehr hart getroffen dieses Jahr?
Hart glücklicherweise nicht. Es ist viel in Digitalisierung investiert worden, wie in anderen Branchen auch. Die Gebrauchtarchive, die es gibt, also der antiquarische Comichandel, hat auch ein enorm erfolgreiches Jahr gehabt, was Anfang des Jahres nicht abzusehen war. Also diese Mehrzeit, die Menschen zu Hause mit ihren Sammlungen verbringen und gucken, dass ihnen die Nummer 17 noch fehlt und die Nummer 23.
Interessantes Phänomen.
Ja, vielleicht gibt das so einen Schub, dass man sich grundsätzlich mit der Materie auch, wenn die Krise vorbei ist, wieder intensiver identifiziert, als man es vielleicht vorher getan hat.
Sie haben ja diesen Namen Eisner eben schon erwähnt, der Mann, der diesen Begriff der Graphic Novels geprägt hat. Sie selbst haben ja einen renommierten Comicpreis abgeräumt, wie ich eben schon erwähnt habe, und zwar zum zweiten Mal diesen Eisner Award für einen historischen Comic, der über 100 Jahre alt ist und den Sie wieder herausgegeben haben, Complete Sundays, Crazy Cat. Was ist denn das Besondere an diesem Comic, dass Sie gesagt haben, das muss die Öffentlichkeit kennenlernen? Das müssen wir wieder herausbringen.
Ja, Crazy Cat ist schon sehr berühmt. Crazy Cat beginnt in den 10er Jahren und geht bis in die 40er Jahre, bis zum Tod von George Harriman, der das gezeichnet und getextet hat. Und Crazy Cat ist was ganz, ganz Solitäres, Ungewöhnliches von einem Comic-Künstler, der quasi so etwas wie Samuel Beckett's absurdes Theater 30 Jahre vor Samuel Beckett macht. Also jemand, der auch die Grenzen des Mediums erweitert und in sehr abstrakter Form seine Geschichten erzählt. So ein kleines Beispiel, also im Vordergrund läuft eine Handlung ab und im Hintergrund wechselt ständig die Kulisse. Also mal ist da ein Haus, mal ist da ein Berg, mal ist da ein Baum, mal ist es Tag, mal ist es Nacht. Also und die Verteilung von Tag und Nacht nimmt der Zeichner, um schwarze und weiße Hintergrundkästchen zu erhalten und mit diesem Rhythmus der Schwarz und Weiß zu spielen. Also ganz viele Dinge, die einfach schon stark in dem bildenden künstlerischen Bereich rüberlappen. Und unser Problem ist deshalb diese Gesamtausgaben. Diese Comics sind als Zeitungsstrips erschienen. Das heißt, im Original sind die fast alle verloren gegangen, weil man sie gelesen hat und weggeschmissen hat. Und die wenigen Sammler, die sich sowas auf dem Dachboden hingelegt haben, haben mit einem Material zu tun, was eben konservatorisch extrem schwierig zu erhalten ist. Dieses Zeitungspapier ist sehr säurehaltig und zerfällt irgendwann nach 100 Jahren. Das heißt, solche Aktionen wie diesen Reprint plus einer Monographie über den Zeichner ist einfach auch so eine ganz wichtige Grundlagenforschung fürs Medium, dass das digitalisiert wird und dass das in gedruckter Form, wir haben das im Maßstab 1 zu 1 gemacht, dass das einfach gerettet wird für die Nachwelt. Und das habe ich getan und das haben die Amerikaner entsprechend gewürdigt.
Wie haben Sie das getan? Also wenn Sie sagen, da gibt es ja allenfalls noch ein paar Freaks, die eine vergammelte Zeitung auf ihrem Dachboden haben, mal etwas überspitzt, war die große Leistung vermutlich auch die Recherche, diese Leute ausfindig zu machen, beziehungsweise die Quellen, wo solche Comics noch abgedruckt sind, ja?
Das stimmt und das kostet einen viele schlaflose Nächte, weil wenn man einen Vertrag mit dem Verleger macht, der hat natürlich Interesse an diesem Complete, ja. Es soll eine Gesamtausgabe werden und ich kann ja gar nicht garantieren, weil ich gar nicht weiß, ob ich jede Seite finde. Und dann geht so eine jahrelange Sisyphusarbeit los, da den Sonntag vom 17. Mai 1934 eben zu füllen, wo eine Lücke klafft. Und das ist
Haben Sie es
irgendwann
geschafft?
sehr enervierend. Ja, sonst gäbe es ja das Buch
100% heißt
nicht.
Complete, ja?
Ja, wir haben alle Farbseiten. Es gibt vorne noch einige Jahre, wo es nur in Schwarz-Weiß erschienen ist, aber von den Jahren, wo es in Farbe erschienen ist, haben wir tatsächlich alle. Von daher.
Jetzt haben wir von Ihnen eigentlich zwei Empfehlungen mitbekommen. Das eine ist das, was Sie gerade erwähnt haben, Crazy Cat. Und das andere war der japanische Comic aus den 60er Jahren. In den letzten Tagen dieses Jahres, die für viele vielleicht auch bedeutet, noch ein bisschen freie Zeit zu haben. Haben Sie noch eine Empfehlung?
Ja, ganz toll, weil es auch ins Jubiläumsjahr passt, von Michael Ross, einem deutschen Zeichner, ist gerade im Dezember ganz frisch erschienen, passend zum Tauftag von Ludwig van Beethoven, den wir jetzt gerade als Jubiläum gefeiert haben. Gibt es einen Comic, der heißt Goldjunge und beschäftigt sich mit den Kinderjahren von Ludwig van Beethoven. Und dieser Comic ist virtuos, ist wild, ist spritzig, ist unangepasst. Und da, wo sein Talent durchscheint und er sich ans Klavier setzt, schafft der Zeichner es unglaublich schön und virtuos, Musik in gezeichnete Comicbilder umzusetzen. Goldjunge von Michael Ross ist sicherlich ein Highlight.
Das sagt der Herausgeber Alexander Braun über die Comicentwicklungen im Jahr 2020. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.